Herzlich willkommen zum Podcast Memento Mori, Gespräche über den Tod und das Leben davor. Ich bin Caroline Kerschbaumer und ich spreche mit unterschiedlichen Menschen über den Tod, über das Sterben, über Vergänglichkeit und damit natürlich auch übers Leben.
Und dann haben wir zu dritt das Apfelkompott gegessen. Sie ist 3 Stunden später gestorben. Und für mich war das wie das letzte Abendmahl. Die Szene, die war so innig. Und dafür bin ich dankbar. Da war so viel Leben. Sterben ist eine der epochalsten Dinge, die wir erleben. Und kein Erliegen. Sterben ist ein Schritt, der ganz viel Mut und alle unsere Kraft braucht.
Vielen Dank, herzlich willkommen, liebe Tilly Egger. Danke, dass wir heute Zeit haben und dieses Gespräch führen. Ich stelle Sie mal ganz kurz vor. Sie sind praktische Ärztin, Fachärztin für Strahlentherapie. Sie sind Psychoonkologin und Psychotherapeutin und auch Vizepräsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Psychoonkologie. Dankeschön für Ihre Zeit heute.
Danke für Ihr Interview.
Sehr gerne. Vielleicht beginnen wir mal ganz kurz, weil dieser Begriff Psychoonkologie oder Psychoonkologin, ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht, was das genau bedeutet. Vielleicht wollen Sie mal kurz erklären, nur was ein Psychoonkologe oder eine Psychoonkologin tut.
Die Onkologie ist alles, was sich rund um eine Krebsdiagnose rankt. Viele Menschen wissen, wie es ist, wenn das Wort Krebs fällt, was macht es psychisch mit einem? Und da haben sich aus verschiedenen Berufsgruppen vor circa 50 Jahren Mediziner, Psychotherapeuten, Psychologen, alle möglichen Menschen, auch Theologen, Gedanken darüber gemacht, wie kann man mit der psychischen Seite im System einer Krebserkrankung umgehen. Und so hat sich das Wort Psychoonkologie gebildet und seither gibt es die Gesellschaft weltweit. In allen Ländern und man schaut, was macht eine Erkrankung mit Betroffenen, mit Angehörigen, mit Freunden, mit der ganzen Gesellschaft. Und das ist einfach ein spannendes Thema.
Und kann ich mir das jetzt so als Laien so vorstellen, dass Sie dann mit PatientInnen ähnlich arbeiten wie Psychotherapeuten oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn Sie mit Menschen direkt arbeiten?
Ja, Sie sagen ganz was Wichtiges, was mir sehr wichtig ist. Und Sie haben es gerade ausgesprochen. Ich begegne Menschen. Ich begegne nicht Patienten. Ich begegne einem Menschen, der eine Krankheit hat, aber nicht die Krankheit ist. Und das macht für mich einen Unterschied und für denjenigen, der erkrankt ist, vielleicht auch einen Unterschied. Weil was ganz wichtig ist, was alle Menschen möchten, dass man nicht in das Stigma Patient, das ist keine Identität.
Und nicht den Menschen auf die Krankheit nicht reduziert.
Nicht habe eine Krankheit, aber ich bin nicht die Krankheit. Ja. Und wenn wir immer vom Patienten reden, dann bin ich in dem Eck. Und es wird völlig vergessen, wo bin ich Mensch.
Ja.
Und was mein Thema ist, wir müssen die gesunden Seiten, die immer in uns sind, pflegen, damit die Kranken nicht nur das ganze Leben einnehmen.
Das ist auch ein schönes Bild oder eine schöne Klarstellung, die gesunden Seiten, die ja auch immer in uns sind.
Bis zum Lebensende haben wir gesunde Seiten.
Ja.
Da bin ich völlig überzeugt. Und man darf auch als gesunder Mensch sterben. weil jeder, der vom Mercedes auf der Autobahn gekillt wird, war auch gesund. Wir glauben immer, Sterben ist nur im Kranksein und dem Elend verhaftet.
Ja.
Das glaube ich nicht. Ja. Jeder, der am Berg geht, läuft in Gefahr, hinunterzufliegen. Oder
Ähnliches.
Oder Ähnliches. Ja. Der wird auch dann dafür auch noch gehypt. Der Tod in den Bergen ist was Edles.
Das heißt, es gibt einen Unterschied, sagen Sie, zwischen dem edlen Tod und dem nicht edlen Tod.
Ja, schon. Mhm. Schon. Das haben wir ja in der Religion. Der Märtyrertod ist was Edles.
Mhm. Und was ist dann ein nicht...
Naja, die Diagnose Krebs hat ja so eine Signalwirkung für, um das grausliche Wort zu gebrauchen, für Sichtung, Belastung sein, nicht mehr Regisseur seiner selbst zu sein, Elend, ob wir wollen oder nicht, obwohl das wirklich nicht stimmt. Viele Menschen mit den neueren und auch früher Therapien sterben nicht alle an ihrer Grundkrankheit, viele an allen anderen Krankheiten. Und mir ist es gerade mit der Psychoonkologie, uns ist es ein Bedürfnis, diese Stigmata, die sich alle an eine Krebskrankheit herumranken, die Mythen, die sich herumranken, zu entmystifizieren.
Mhm.
Ich liebe es, Badezettel zu lesen, wenn da steht, nach langer, schwerer Krankheit erlegen. Wir sind keine weitwunden Hirschen, die vom Jäger erlegt wurden.
Mhm.
Das ist furchtbar, dieses Wort erliegen. Sterben ist eine der epochalsten Dinge, die wir erleben,
mhm,
und kein Erliegen. Ich denke, auf die Welt kommen ist epochal, aber da können wir uns weniger dran erinnern. Aber Sterben ist ein Schritt, der ganz viel Mut und all unsere Kraft braucht.
Mhm.
Und ist kein Elend, lang schafft es nimmer.
Mhm.
Also wir haben da ganz viel degradierende Wortwahlen.
Was ist dann eigentlich, eben weil Sie arbeiten ja mit dem Thema schon sehr lang, Sie ja. sind da einfach, also das ist für Sie wahrscheinlich ein alltägliches Thema, Tod, Sterben. Was sind denn dann, wenn man sich so viel damit beschäftigt hat oder jetzt bei Ihnen, wenn Sie jetzt an Tod und Sterben denken, was sind denn bei Ihnen so die ersten Gedanken, die da aufkommen? Also was fällt Ihnen so als erstes dazu ein?
Natürlich ist es ein unheimlicher Verlust.
Ja.
Klar, und jeder Verlust geht uns zu Herzen. Und jeder Verlust löst Trauer, Enttäuschung und ganz viele Emotionen aus. Aber gleichzeitig gehört einfach Verlust zum Leben. Und gleichzeitig gehört eben auch Sterben zum Leben. Der Tod, ob der zum Leben gehört, weiß ich nicht, aber Sterben gehört zum Leben.
Was ist denn für Sie der Tod? Wie würden Sie den Tod beschreiben?
Ich bin religiös angehaucht. Es ist ein Übergang. Bin da auch sehr nahe den Buddhisten. Aber auch in der katholischen Religion sind die Tröstungen, dass man dann in ein ewiges Leben, also die trösten ja nicht mit dem Tod, sondern mit dem ewigen Leben.
Und wie meinen Sie das, wenn Sie jetzt gerade gesagt haben, also das Sterben gehört zum Leben, beim Tod haben Sie, glaube ich, jetzt gesagt, sind Sie sich nicht sicher?
Wenn es mich selber trifft, dann weiß ich ja, wenn ich tot bin, dann kann ich nicht mehr reflektieren.
Mhm.
Solange ich sterbe, kann ich reflektieren mit jemandem anderen,
mhm,
über mein Sterben.
Mhm.
Kann genau schauen, wie gehen die Menschen damit um. Kriegen alle den weitwunden Sorgeblick. den ich nicht brauche beim Sterben.
Was brauche ich denn?
Ich brauche, dass die Menschen sehen, wie mutig ich bin, dass ich die Situation bewusst aushalte. Dass ich mich damit auseinandersetze, mit einer sehr begrenzten Zukunft. Dass ich plötzlich lernen muss, im Heute zu leben. Und wirklich im Heute zu leben, weil ich nicht weiß, was morgen ist. Ich meine, wir leben alle im Heute, aber haben zumindest die Illusion, dass es einen Morgen und einen Übermorgen gibt.
Ja.
Aber wenn es so ums knapp vor dem Tod geht, dann haben Menschen und welche Rituale, das ist meine Erfahrung, was ich gelernt habe von vielen Menschen, die ich begleiten durfte, wie wichtig es ist, als Mensch und als normaler Mensch anerkannt zu sein. Mir ist so eindrücklich ein Beispiel, eher auch mit Menschen glauben dann immer gerade Angehörige, nein, und er weiß ja gar nicht, dass er bald sterben wird, oder die wissen es nicht, und wenn sie gewusst hätte, dass sie morgen stirbt, ist mir sehr in Erinnerung, eine Angehörige, da ist die Tochter gestorben, wenn sie gewusst hätte, dass sie morgen stirbt, dann hätte sie sich heute am Abend nicht die Zähne geputzt. Und dann habe ich schmunzeln müssen und habe gesagt, ihrer Tochter war Ordnung und Sauberkeit und das gehört einfach zum Leben. Und Sterben ist Leben. Da geht es nicht, dass ich mit geputzten Zähnen in den Himmel komme, sondern heute lebe ich.
Und mach halt das, was...
Mach, was heute geschehen muss. Was wir alle tun. Mhm. Das macht auch mir Mut. Okay, heute lebe ich. Mhm. Dieses Vertrauen ins heute Leben. Und nicht die Sorge und Angst, ja, gibt es mich übermorgen noch. Weil dann kriegt das Leben heute Fülle. Mhm.
Und was glauben Sie, was hätte diese Frau jetzt, von der Sie jetzt kurz erzählt haben, gemeint? Was sollte man dann anderes tun, wenn man jetzt sagt, aber ich soll jetzt nicht meine Zeit vergeuden mit Zähneputzen?
Das habe ich dann auch rückgefragt. Dann hat sie gesagt, es ist ja dann so spannend. Jeder Mensch hat seine eigenen Überlegungen. Was würde ich machen, wenn ich sterbe?
Ja.
Und was das Wichtige bei einer todbringenden Erkrankung ist, nehmen wir das so, dass wir uns da besonders mit dem Thema auseinandersetzen. Denn wenn ein akuter Tod im Raum steht, den sich ja 2/3 der Menschheit wünschen, umfallen und tot sein, dann brauche ich mich mit dem gar nicht auseinandersetzen. Wenn ich wüsste, dass ich morgen sterbe, würde ich mir heute nur die Zähne putzen. Der Luther sagt dazu, dann würde ich heute ein Apfelbäumchen pflanzen. Das heißt, leben heute.
Das heißt, Sie würden, wenn Sie es jetzt wüssten,
ein Apfelbäumchen pflanzen.
Ja. Und die Zähne putzen.
Was wir ja immer tun, wenn ich mit Menschen, die mit Verlusten und Trauer umgehen, dann ist dieses, was habe ich getan im Bereich des Sterbens, das wird total wichtig. Mhm. Ich war dabei, ich war nicht dabei, ich habe es nicht mehr erwischt. Das ist ganz wichtig in der Trauergeschichte. Ich verwende ungern das Wort Trauerarbeit, weil alles im Leben muss Arbeit sein. Nein, Trauer ist ein Geschenk Gottes und gehört zu unserem Leben. Und ist schwer manchmal, aber es gehört dazu. Leben ist nur im Ö3er-Hit, immer. Und Sterben ist eine epochale Begegnung, wenn man ich fühle mich geehrt, wenn ich da dabei sein darf. Menschen, die nahe dem Tode sind, sind sehr wählerisch.
Wie meinen Sie das?
Mit wem man an sich heranlassen möchte. Wir sind da sehr genau, da sind wir sehr klar.
Also das ist auch eine große Ressource?
Das ist eine große Ressource. Jeden lässt man nicht. Da kommt auch so, was für mich ganz wichtig ist, wo ich viel gelernt habe, wie achtsam ich mit sogenannter Tröstung umgehen muss. Tröstung kann total entwerten. Und man muss sich selber überlegen, gelingt mir Trost? Wann ist es mir gelungen? Manchmal habe ich das Gefühl, ja, jetzt wollte ich den trösten, aber es ist mir nicht gelungen. Wer bin ich, dass ich jemanden anderen trösten? Trösten ist hohe Beziehungsarbeit.
Was ist für Sie Trösten überhaupt?
Keine Ahnung. Im Grunde genommen, ich bin ganz vorsichtig geworden mit Trost.
Weil viele verstehen das ja so auf, es ist eh nicht so schlimm.
Ja, und furchtbar. Diese Ei und eh nicht so schlimm ist wie Seifenspender. Ich bin ja kein Trostspender. Und habe überhaupt einen Arbeitsauftrag, Trost zu spenden. Und wunderbar ist das Wort für mich untröstlich. Wir dürfen auch untröstlich sein. Und die anderen müssen es aushalten, dass ich untröstlich bin. Können wir als Gesunde was aushalten?
Ich habe auch gelesen in dem Buch von Frank Ostaseski, glaube ich, heißt er, den Ihnen wahrscheinlich ein Hospizbegleiter oder Gründer des ersten Zen-Hospizes in den USA, der auch darüber geschrieben hat, über diesen Stress, den man dann auch den sterbenden Menschen macht, im Sinne von was Gutes sterben.
Ja, furchtbar. Du musst wunderbar sterben und gottgefällig sterben und mit einem strahlenden Lächeln sterben. Wir wissen es nicht, wie jemand stirbt. Ich weiß nicht, wenn ich vom Berg runterfliege, weil ich gestolpert bin, ob ich dann mit einem strahlenden Lächeln da die 100 Meter hinunterfliege. Wir wissen es nicht. Aber wenn wir dabei sein dürfen, wenn jemand erkrankt ist und ich darf in der Nähe sein, dann kann ich schauen, wie achtsam bin ich in der Nähe. Wie weit entfernt, wie respektvoll gehe ich im Sterben um. Das erfordert viel Respekt von Betreuern und auch von Angehörigen und auch achtsam mit dem Druck umgehen, wie man zu sein sollte. Und da ist ja die Palliativbewegung, die da auch lernt und Betreuern und Pflegenden und ein bisschen lernt, da achtsamer umzugehen. Aber natürlich viele Angehörige sind mitten schon in dieser antizipatorischen Trauer und möchten das Sterben so weit wie möglich hinausschieben. Und dann, du musst essen und du musst trinken und du musst.
Und das wollen die Angehörigen manchmal sogar mehr als
ja,
das?
Viel mehr. Natürlich, weil ja in all unseren Köpfen Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. Ein großes Glaubenssatz ist.
Und das, was die sterbende Person aber eher bräuchte, verstehe ich, ist halt eher so diese Begegnung und Begleitung auf das, was ist,
ja,
anstatt
wo möchtest Wünsche. Du, möchtest du überhaupt berührt werden, nachfragen, wenn der andere reden kann, dabei sitzen. Manche Religionsvertreter wollen dann über Religion reden, viele Sterbende wollen das nicht. Ich denke an einen jungen Mann, der wollte bis zum Schluss mit seinem Computer im Bett sitzen. Und das ist normal, weil ich mit ihm geredet habe, hat gesagt, solange ich lebe, lebe ich. Wenn ich tot bin, können Sie den Computer wegräumen. Er war super.
Haben Sie eigentlich, oder wie sind denn Sie eigentlich zu diesem Arbeitsthema gekommen? Haben Sie das schon als junge Frau bewusst gesucht oder bewusst sich dafür entschieden? Oder ist Ihnen das dann bei der medizinischen Laufbahn passiert?
Das ist mir bei der medizinischen Laufbahn im Zuge des Arbeitens auf der Strahlentherapie und dann so gemerkt, wie eben Sterben kein Thema ist. Das ist ja, wie sie ja jetzt erst bei Krankheiten auch zu einem Thema auch in der Medizin geworden.
Und wie meinen Sie, es war vorher kein Thema?
Naja, das war schon ein Sterben, auch noch in den 70er Jahren, auch noch in den 80er Jahren. Im Krankenhaus war es kein würdevolles Sterben. Zu Hause, besonders am Land, war das Sterben viel würdevoller. Da kamen auch das ganze Dorf und hat sich verabschiedet. Aber im Krankenhaus, das Sterben war nicht würdevoll, wirklich nicht. Und so kam es dann eben auch zur Gründung von der Hospizgesellschaft und Palliativgesellschaft, um das Sterben auch im Krankenhaus und eben schauen auf überforderte Angehörige. Also ich denke, die alten Rituale zu Hause von früher waren, man hat sich nicht so gefürcht. Da durften auch die Kinder dazu kommen und also ich kann mich erinnern, ich habe vertreten am Land, ja, da haben die kleinen Kinder neben der Oma gespielt, die da gestorben ist. Und jetzt sind jeder ist noch gekommen. Dann wurde noch 3 Tage lang ehrenvoll aufgebahrt, der Tote. Also das waren schon Rituale, die tröstlich waren für Betroffene.
Aber heißt das oder verstehe ich das richtig, dass es vielleicht, weil Sie haben gesagt, im Krankenhaus, das Sterben ist jetzt sehr viel würdevoller geworden. Am Land war es damals würdevoller oder sichtbarer als heute? Oder hat sich da auch was verändert?
Da hat sich sicher auch was verändert, weil diese Dorfgemeinschaften nicht mehr da sind. Aber wenn es geht, das ist ja auch das Ziel der ganzen Palliativbewegung und der ambulanten Betreuung, dass man auch würdevoll zu Hause unterstützt wird, wenn Sterben da ist.
Und beobachten oder sehen Sie das auch noch, weil Sie jetzt beschrieben haben, damals und die Kinder spielen daneben und so weiter, ist das was heute auch noch normal ist oder sehen Sie das weniger?
Manchmal sehe ich es weniger, weil das erlebe ich. Naja, die Kinder sollen die Mama oder den Papa, der da stirbt, in guter Erinnerung behalten und nicht mit dem veränderten Aussehen. Davon halte ich gar nichts. Weil die Kinder haben völlig andere Blickwinkel auf den Tod. Für Kinder ist Tod auch, oder Sterben zum Teil viel näher und sehen in der eventuell von der Therapie oder von der Krankheit veränderten Menschen nach wie vor die liebende Mama und fürchten sich nicht.
Was ja auch wieder eine sehr große Ressource das eigentlich dann für die ganze Familie
Ressource.
Ist. Ja.
Sie sind eher traurig, wenn sie, warum darf ich die Oma nicht sehen? Ich kann mich erinnern an ein Kind, das dann gesagt hat, der war erwachsen und hat gesagt, ich hätte so gern noch die Mama gesehen. Und alle haben gesagt, nein, das geht nicht. Und das fehlt. Das fehlt dann nach 20 Jahren in der Trauerarbeit oder im Trauern. Wahrscheinlich möchte man diese Tatsache des Todes oder ja, so kann es sein, dass man ausschaut, gehört ja zum Leben und wenn wir es als bedrohlich herüberbringen und nicht als Normalität herüberbringen, dann macht es Angst bei Kindern. Wenn wir normal umgehen, dann wird es für Kinder auch zur Normalität und war immer für Kinder zur Normalität. Immer.
Und hatten Sie eigentlich, weil Sie haben ja jetzt natürlich auch wegen der Arbeit da einen sehr, weiß ich nicht, kann man vielleicht sagen, natürlichen Zugang zu Tod und Sterben, haben Sie den immer schon gehabt? Also war das auch schon, wie Sie jung waren oder vielleicht ein Kind waren oder eine junge Studentin waren?
Ja, da habe ich einfach viel gelernt von den Menschen, denen ich begegnen durfte. Ich sehe das als ein unendliches Geschenk, das ich da gekriegt habe.
Wie würden Sie es denn beschreiben, dieses große Geschenk? Was ist es denn, was Sie da gelernt haben?
Naja, was ich gelernt habe, ist, wenn wir so Beziehungsgespräche über ein Thema, das wichtig ist, führen, dann baut man ja Beziehung auf und natürlich jede Beziehung möchte man eine Fortsetzungsgeschichte. Und dass ich jetzt die Beziehung habe und bei dieser Jetzt-Beziehung bleibe, traurig, dass es keine Fortsetzung gibt, weil das immer einfach tolle Begegnungen waren. Ich habe auch Neugier gelernt, Neugier auf den anderen Menschen jetzt in dieser Lebenssituation.
Also, dass Sie auch so dieses Jetzt einfach mehr
jetzt
würdigen
ganz
und leben.
Das Jetzt würdigen, wenn es geht. Mhm. Geht nicht immer. Aber wenn man zu sehr sich eingräbt in irgendwelche Zukunftsängste, zurück zum Jetzt. Mhm. Und was ich viel gelernt habe, eben diese Dankbarkeit. Dankbar für die Begegnung, dankbar für das Hier und Jetzt, egal wo es sich abspielt.
Das heißt, Sie haben da auch als Mensch einfach sehr viel
Dankbarkeit.
Dankbarkeit und sich da einfach auch sehr stark entwickelt, wahrscheinlich in Ihrer Persönlichkeit, in Ihrem.
Ja, auch im Austausch mit ähnlich denkenden Menschen. Ganz gut, gefällt mir ja der Satz, ist, den ja auch der Steindl-Rast oder wie sie die Geister, dieses fürchte dich nicht. Mhm. Ich fürchte mich nicht.
Das wollte ich gerade fragen, wenn man den Tod und das Sterben so gut kennt, haben Sie dann noch, weil er unterscheidet ja auch zwischen Angst und Furcht,
genau.
Steindl-Rast, aber das heißt, haben Sie, also Sie fürchten sich nicht, aber haben Sie trotzdem auch Angst vor dem Sterben oder vor dem Tod?
Naja, wenn, dann habe ich natürlich Ängste davor, in würdelosen, beschämenden Situationen zu landen. Das ist nicht das, was sich kein Mensch wünscht. Wurscht, ob er gesund, sterbend oder wie immer ist. Und das passiert halt leicht. Wenn körperliche Verrichtungen nicht mehr so funktionieren, wenn man auf jeden Handgriff angewiesen ist, dann kann das ganz nett, also ganz ordentlich eine Herausforderung sein.
Das heißt, das ist etwas, was
der Weg.
Angst genau auslösen
ja.
kann, aber das quasi Sterben oder Tod an sich, wenn das nicht mit solchen Situationen zusammen wäre, dann macht Ihnen das keine Angst.
Na, schade wär's. weil man halt neugierig ist aufs Leben, wurscht, wie alt man ist. Ich frage viele ältere Menschen, die sagen, warum holt mich der Herrgott nicht? Und hat er mich übrig gelassen. Gerade Ältere haben manchmal so diese Sätze. Und dann, ja, ich bin nichts mehr neugierig aufs Leben. Ich finde es toll, wenn Menschen, egal wie, immer neugierig sind. Mhm. Neugierde ist das, was wir von der Geburt aus mitkriegen. Mhm. Und das müssen wir uns erhalten.
Und das hören Sie öfters von älteren Menschen, sagen Sie, unabhängig davon, ob die jetzt krank oder gesund sind, sondern dass einfach manchmal diese Neugierde verloren geht?
Verloren geht, und dann versuche ich immer wieder, die Neugier einzuführen. Wir brauchen die Neugier, die ist unser Lebensmotor.
Kriegen Sie das mehr mit als Angst oder Furcht? Oder?
Wenn die Neugier kommen kann, dann wird die Angst weniger, glaube ich. Mhm. Auch neugierig auf mich selber. Wie wäre ich reagieren?
Das heißt, die Neugierde kann auch das Sterben umfassen?
Ja, natürlich. Wäre ich grantig als Sterbender sein? Vielleicht. Vielleicht nicht jedem gegenüber.
Und sagen Sie, man hört so oft dieses, man stirbt so, wie man lebt oder sowas. Ist da was dran? Sehen Sie das auch so?
Ja, das sind so unsere Wünsche, die da verpackt sind. Das mag schon sein, dass manche Menschen, wenn sie sterben, sehr traurig sind oder... Also für mich ist es sehr häufig so eine Wechselwirkung zwischen Begegnung nach, wie wird mir begegnet. Egal, ob ich jetzt alt oder jung und krank bin oder wie wird mir begegnet.
Mhm. Wie wird mir begegnet?
Also, und es ist einfach eine Begegnung. Und manche Menschen machen es einem vielleicht einem nicht so leicht, dass man ihnen offenen Herzens und Neugier begegnet, sondern sind sehr vorsichtig in ihrem Schutz, mhm, der bezeichnet wird als Abwehr und lässt nichts zu und jetzt wollte ich alles Gute tun, aber der will ja nicht und lauter solche, mhm, und ist ja nur grantig. Das ist vielleicht, um auf Ihre Frage zurückzukommen, dass wir viel Schutz gelernt haben in unserem Leben. Und wie im Märchen, da wuchs die Hecke riesengroß. Mhm. Und da muss der Prinz sich schon
anstrengen,
bis er zu mir vordringen, ja, kann. Das erlebe ich immer wieder.
Ja, mir ist jetzt in dem Zusammenhang auch noch eingefallen, auch in dem Gespräch, das Sie mit dem Herrn Simann da gehabt haben in seinem Podcast letztes Jahr, da haben Sie ja viel auch gesprochen über eben Menschen, die an Krebs erkrankt sind und damit verbunden die Themen Ausgrenzung, das Thema Schuld. Was ich sehr spannend gefunden habe, eben wie auch sehr schnell dieses Thema Schuld dann da im Raum steht, in der einen oder anderen Form. Und dann habe ich mich gefragt, wenn man dann an dem Punkt ist, wo dann klar ist, man wird jetzt dann sterben, welche Rolle spielt da die Psyche, ist vielleicht eine große Frage, aber auch konkret dann sowas wie Ausgrenzung oder das Thema Schuld, sich Vorwürfe machen für eine Erkrankung. Was macht das denn beim Sterben?
Im Grunde genommen kann man das nicht verallgemeinern. Gerade das Umgehen mit der Schuld, das ja in der Bevölkerung nach wie vor gerade bei der Krebserkrankung vorhanden ist, braucht man sich nur, was ist die erste Frage, wenn jemand einen Lungentumor hat? Jeder fragt, hat er geraucht? Das ist eine Frage, die schlichtweg null dienlich ist. Niemandem hilft, außer vielleicht einer Statistik, aber sonst gar niemanden. Und reine Schuldzuweisung. Und ich erlebe jede Menge Leute, die sagen, ich habe nie geraucht, warum habe ich einen Lungentumor? Also plötzlich kommt man in eine Verteidigungsrolle, dass man krank ist. Hm. Und beim Krebs muss man sich viel verteidigen, ganz viel. Und Schuld ist zwar besser für uns zum Umgehen, aber wenn man der Schamforschung vertraut, dann deckt Schuld Scham zu. Und Krebs ist, man schämt sich, wenn man schuld ist.
Warum eigentlich ist das beim Krebs so groß, dass man da dieses Schuld und sich verteidigen müssen und so weiter?
Weil wir so ganz viele Mythen haben. Es gibt ja erstens jede Menge Bücher, leider von vor 30, 40, 50 Jahren, wo so noch herumgeistert die Krebspersönlichkeit. Viele Mythen und Fantasien in der Welt noch
ja,
immer
vielleicht
herumgeistern.
Auch dieses, wenn ich mich gut ernähre und genug wenn Sport mache. Und quasi.
Und wir sind ja umzingelt. Ja. Wenn du in Harmonie lebst, wenn du dich gut ernährst, wenn du glücklich bist, kriegst du keinen Krebs. Ja. Das sind Mythen. Und stehen aber in jeder Apothekerzeitung oder wie lebe ich gut und glücklich. Also bin ich schon schuld, weil ich einen Krebs gekriegt habe, weil irgendwo habe ich dann doch nicht glücklich gelebt. Und das ist fies. Mhm. Und dient niemandem, der oder gottgefällig gelebt. Also es kommt ja die Religion auch ins Spiel. Warum straft mich Gott mit so einer Krankheit? Das hört man beim Herzinfarkt kaum. Das hört man nur beim Krebs.
Und nochmal auch auf die Frage zurückzukommen, sind das dann, weil Sie haben jetzt gesagt, man kann das jetzt nicht so allgemein sagen, aber ich nehme mal an oder stelle mir vor, das ist dann noch einmal besonders erschwerend, wenn ich dann auch noch mich mit dieser Schuld oder Ausgrenzung erlebe im Sterbeprozess.
Naja, wenn die Ausgrenzung passiert, Menschen persönlich habe ich nicht den Eindruck, dass sie sich schuldig fühlen für sich selber, sondern viele sind sehr traurig und da muss man, und so dieses Gefühl der Enttäuschung, der Trauer, dass sie ihre Kinder allein lassen oder den Mann allein lassen oder die Eltern, die Kinder. Man spürt so die Trauer der anderen und den Verlust der anderen. Und das macht einen dann auch, ja, was wird ja auch gesagt, was tust du mir an mit deinem Sterben? Du musst mehr kämpfen, wenn einer dann sagt, nein, mein Weg ist jetzt ein anderer. Nein, das geht gar nicht. Wir verwenden ja das Wort aufgeben. Sterben ist kein Aufgeben. Der gibt sich auf. Also sowas von despektierlich.
Aber ein Loslassen, kann man sagen, es ist ein Loslassen?
Für mich ist tröstlich, ich gehe einen anderen Weg. Mhm. Und für den brauche ich meine letzten Kräfte. Und das erlebe ich auch bei einigen Leuten. Mir hat einmal eine Patientin, weil da habe ich auch so eben den Anfängen so trösten und loslassen. Dann hat sie mir angeschaut, hat die Augen aufgemacht und hat gesagt, schwächen Sie mich nicht, Frau Doktor. Weil wenn ich jemanden auffordere, lass los, dann bezeichne ich ihn ja gleichzeitig als, du bist unfähig, das zu können. Das ist ja ein erzieherischer Satz für mich. Wenn ich was halte und der andere sagt, lass los, dann werde ich erzogen. Das muss man sehr vorsichtig sein mit. Was kann ich jemandem anderen, der diesen epochalen Weg geht, gestatten?
Aber was können Sie dann sagen? Die Person sehen an, oder?
Einfach sehen und sagen, ich würde so gerne ein Stückchen mit dir gehen, weil es mich so interessieren tät. Da hat mir auch ein Herr gesagt, oder gesagt, das Stückchen können Sie jetzt nicht mit mir gehen. Habe ich gesagt, gemein. Habe ich gesagt, dann hat er gelacht. Also, was ich gern habe, ist auch Humor. Mhm. Weil der im Hier und Jetzt ist.
Aber ein Stück gehen Sie ja eh mit. Also Sie
klar, natürlich. Aber viele, das erlebt mir viele Angehörige in ihrer Not, verstehe ich auch, würden ja am liebsten würde ich sterben und nicht er.
Ja.
Ich würde ja gern für den anderen. Das ist so unsere hohe Bindung. Ob das immer Liebe ist, weiß ich nicht, aber es ist hohes Gebundensein. Was für mich tröstlich ist, wenn ich Menschen, wo so der Weg vorgezeichnet ist, begegne oder dazukomme oder eingeladen werde von Familien, die sehr aufgeregt sind, gerade wenn es darum geht, geht man jetzt diesen Weg. Menschen machen Erstaunliches, auch Angehörige, und wachsen in die Geschichte hinein. Wir wachsen immer in Geschichten hinein. Und Sterben gehört zur Lebensgeschichte. Und Geschichten sind wichtig. Und davor brauche ich mich nicht fürchten, auch wenn es eine traurige Geschichte ist, wie wachsen wir hinein? Ich kann mich erinnern an eine Kollegin, das war wunderschön. Ich bin bei ihr gesessen, dann ist ihr Mann gekommen und hat ihr noch Apfelkompott mitgebracht. Und dann habe ich gesagt, soll ich rausgehen? Und dann hat er gesagt, nein. Und dann haben wir zu dritt das Apfelkompott gegessen. Sie ist 3 Stunden später gestorben. Und für mich war das wie das letzte Abendmahl. Die Szene, die war so innig. Und dafür bin ich dankbar. Da war so viel Leben und traurig war es nachher. Was meine Erfahrung ist, Menschen unterschätzen sich, indem sie sich mit dem Thema nicht befassen wollen. Wir wachsen hinein. Ich kenne viele Leute, die frage, wenn sie zu einem Begräbnis gehen, ob sie sich überlegen, ob sie auf dem Friedhof begraben sein wollen. Ist ja ein normaler Gedanke. Neustifter Friedhof, Zentralfriedhof, ist ja.
Aber wenn Sie sagen, Sie unterschätzen sich, die Menschen, weil man wächst dann hinein, was würden Sie denn sagen, was hat man dann davon, wenn man hineinwächst und wenn man.
Man hat eine wunderschöne Geschichte. Eine wunderschöne. Oder eine Geschichte, wunderschön muss es nicht sein. Und viele Menschen erzählen ja auch später, was sie nicht alles getan haben beim Sterben eines Angehörigen. Ja, wir haben den Urlaub abgesagt. Ist ja schon eine Leistung.
Also Sie meinen, das bereichert oder kann das bereichern?
Natürlich. Ja. Wir sind ja stolz, wenn wir nicht flüchten, sondern standhalten. Wir sind immer stolz auf uns, wenn wir was aushalten, ist eine Tätigkeit. Dabei bleiben ist eine Tätigkeit. Wir bezeichnen es, ich kann eh nichts machen, das stimmt ja nicht. Dabei bleiben ist eine hohe Tätigkeit mit all meiner Energie und bewusst dabei bleiben. Das ist nicht nichts tun. Das ist wahre Beziehung.
Ja. Gibt es in Ihrem Leben eine Sache oder etwas, das Sie gerne verändern würden, noch um zu sagen, und jetzt ist jetzt mein Leben vollkommen oder noch vollkommener oder so in diese Richtung?
Wenn ich auf die Bücherwand schaue, zusammenräumen. Mich von einigen Dingen vielleicht trennen. Das fällt schwer, darum kann ich auch, darum ist vielleicht auch das Thema Sterben, weil ich weiß, wie schwer es ist, sich von irgendwas zu trennen.
Ja.
Das ist ja, alle Dinge haben viel Energie, die man so hat. Die sind einem ja nicht wurscht und damit ist man schon in Beziehung.
Macht es einen Unterschied, ob das Leben, weil Sie haben gesagt, zusammenräumen, das kann man ja auch gleich aufs Leben, ja, Bücherregal, genau. Macht das einen Unterschied beim Sterben, ob man das, wenn man selbst das Gefühl hat, mein Leben ist halbwegs zusammengeräumt?
Das sagen schon viele Leute, also so ein bisschen, ja. Ja, also ein zusammengeräumtes Leben.
Ist, ja. Ist nicht schlecht.
Ist nicht schlecht, ja.
Wenn Sie einen Wunsch an den Tod hätten, welcher wäre das denn?
Die Frage habe ich mir schon oft gestellt.
Okay.
Und je nachdem, wie ich gerade beisammen bin, natürlich schmerzarm, dann fallen mir viele Geschichten ein, die auch die Frage an manche Menschen gestellt haben. Und eine Künstlerin, die hat gesagt, weil ich gefragt habe, wo möchten sie sterben und wenn sie einen Wunsch an den Tod haben, dann hat sie gesagt, ich möchte in die Wüste gehen und unterm Sternenhimmel sterben. Das wird wahrscheinlich nicht so ablaufen, aber man hat so
den Wunsch,
so die irgendwelche Idee. So Ideen, aber ich denke, wir haben es nicht in der Hand. Aber wir können uns Wünsche und Gedanken machen.
Und Sie stellen sich offenbar oft die Frage. Also Sie,
immer wieder, ja. Das ist ja die Faust'sche Frage im Faust.
Inwiefern oder wie man
das? Naja, wenn, das ist der Maslow mit seiner Pyramide, der so, wenn ich dieses Gipfelerlebnis, das viele Leute haben, das ist jetzt so toll, dass sie sterben könnte. Mhm. Das, wir haben ja auch eine Sterbesprache zum Sterben schön. Wir haben ja eine Sprache, wo man weiß, dieses Gipfelerlebnis wird, wo man so voll rundherum ist und ein paradiesisches Gefühl haben. Das ist halt nur kurz. Und wahrscheinlich ist das unmittelbare Sterben auch kurz und bis dorthin leben.
Genau.
Und da das Leben noch in seinen auch vielleicht nicht so lustigen Facetten zu erkunden, zu begegnen, vielleicht wäre ich auch eine ganz grausliche alte Hexe.
Wie Sie gesagt haben, wir haben es nicht in der Hand.
Wir haben es nicht in der Hand.
Ja.
Aber wir können uns überraschen lassen.
Ja.
Und Sterben ist immer auch überraschend. Ich liebe den Satz, den ich ja von vielen, egal was, wieso ist der gestorben? Mit dem habe ich ja gerade noch telefoniert oder mit dem habe ich ja gerade noch geredet. Der ist ja super. Wir haben so im Kopf, wann ich ihm gestatte zu sterben.
Ja. Oder wenn wer im Leben steht, dann kann er halt nicht sterben.
Dann kann er nicht sterben. Ja. Das eben, der steht ja mitten im Leben. Wir beschäftigen uns sowieso laufend mit dem Thema.
Ja. Ist es für Sie wichtig, das wäre jetzt so meine letzte Frage, woran sich die Menschen an Sie erinnern sollen, wenn Sie mal nicht mehr sind?
Nein.
Ist Ihnen nicht wichtig?
Nein.
Weil Sie sich denken, dann...
Ja, vielleicht an Mut und Humor. Also aus meinem Schicksal heraus.
Mut und Humor.
Ja.
Mhm. Das ist eine schöne Kombination.
Ja. Das versuche ich auch zu polieren jeden Tag.
Sehr gut, ja. Das klingt gut.
Das muss man üben.
Ja.
Wie Zähne putzen.
Ja.
Das kommt nicht von selbst.
Ja. Na, klingt nach einer gesunden Mischung. Wie üben Sie es? Wie üben Sie Mut und Humor?
Indem ich immer wieder reflektiere. Gelingt mir Humor auch in einem Gespräch, so ja. Wie Sie jetzt gerade gelacht haben. Das finde ich sehr nett.
Ja.
Von Ihnen.
Sehr gut.
Das, miteinander schmunzeln und
Auch über ernste Themen.
Auch über ernste Themen.
Ja.
Da bin ich sehr dankbar.
Ja. Vielen Dank. Danke, Tilly Egger, für dieses schöne und ja auch sehr lehrreiche Gespräch. Dankeschön.
Danke. Danke auch.